Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, die Botschaft für heute lautet: Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Und die Botschaft wird uns ganz bestimmt herausfordern, mich zumindest hat es herausgefordert schon in der Vorbereitung. Eine kurze Einleitung, dann wollen wir ganz kurz beleuchten die Grundordnungen dieser Welt und die Konsequenzen der Missachtung. Es gibt gewisse Grundordnungen, Gesetze in unserer Welt, in unserer natürlichen Welt. Was sind die Konsequenzen, wenn wir das nicht beachten? Diese Gesetze übertreten. Dann, wie ernst ist Gott sein Wort? Darüber wollen wir auch reden. Wie wichtig ist es? Wie wörtlich ist es zu nehmen? Ist es alles mehr oder weniger nur symbolhaft oder ist es wortwörtlich so für uns verbindlich, das Wort? Furcht und Ehrfurcht müssen wir unterscheiden. Wir sollen uns nicht fürchten, aber wir sollen doch eine gewisse Ehrfurcht haben vor Gott. Das Wort Gottes, unsere einzige Basis. Geschwister, wenn das Wort Gottes nicht mehr unsere Basis ist, dann ist alles beliebig. Dann sind wir ausgeliefert. Dann haben wir kein Fundament mehr. Und es ist so wichtig, dass wir dieses wertvolle Glaubensgut bewahren, dass wir wissen, das Wort Gottes ist unsere einzige Basis, die wir momentan haben. Gott leitet und führt uns durch sein Wort. Gott selbst ist das Wort. Und darum ist es so wichtig, dass wir Ehrfurcht haben vor dem Wort Gottes. Es gibt wirklich viele, die sich auch Christen nennen, die über die sogenannte Bibelkritik das Wort Gottes in Frage stellen. Gilt es überhaupt noch für uns in der heutigen Zeit? Das war doch in eine ganz andere Kultur hineingesprochen und wir leben doch heute in aufgeklärten, modernen Zeiten. Kurze Einleitung. Heute soll es uns darum gehen, den Willen Gottes für uns und unser Leben noch besser kennenzulernen. Gleich zu Anfang eine ganz wichtige Bibelstelle zu dem Thema für heute. Im 1. Samuel 15, 22 lesen wir: Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Wittern. Also für Gott ist unser Gehorsam ganz, ganz wichtig. Ja, Gott ist gnädig, aber denjenigen, die gegenüber die gehorsam sind, den Trotzigen und denjenigen, die sich gegen Gott und sein Wort auflehnen, denen gegenüber ist er konsequent und gerecht. Gnädig ist er denen gegenüber, die gehorsam sind. Wie der Vater mit den Kindern gnädig ist, wenn die Kinder grundsätzlich gehorsam sind und Ehrfurcht vor dem Vater, vor den Eltern haben. Aber streng wird er werden, wenn sie eben ausbüchsen und ihre eigenen Wege gehen wollen und ungehorsam sind. Rebellisch. Wir sehen also hier sehr deutlich, dass für Gott der Gehorsam an erster Stelle steht. Das dürfen wir nie vergessen. Gott erwartet von uns Gehorsam. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat seine Majestät im Himmel zurückgelassen und ist Mensch geworden wie du und ich und sagt: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich glaube, die größte Sünde im ganzen Universum ist so zu leben, als gäbe es Gott nicht und dass wir unser eigener Herr sind, wenn wir uns den Kinder Gottes nennen. Ja, der Gehorsam, aber bitte an was? Der Gehorsam woran? In Micha 6, 8 lesen wir: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das System dieser Welt, der Geist dieser Welt ist Hochmut. Und der Geist dieser Welt sagt: Ich weiß besser, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Das ist der Geist dieser Welt. Aber Gott sagt: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und wenn wir uns demütigen, wenn wir das Joch Jesu Christi auf uns nehmen, dann wird er unserer Seele Frieden geben. Dann haben wir Frieden. Und das ist das höchste Gut, das wir haben in unserer Welt. Frieden, weil Jesus der Friedefürst ist. Und nur er kann uns Frieden geben. Gott fordert und erwartet von uns, dass wir sein Wort halten. Dazu ist es natürlich nötig, in erster Linie sein Wort überhaupt zu kennen. Und das hat uns auch dazu bewegt und ist auch der Grund dafür, dass wir gemeinsam in der Bibel lesen über WhatsApp, damit jeder die Gelegenheit hat, das Wort Gottes kennenzulernen. Weil wir stellen fest, viele lesen irgendwelche Bücher, hören irgendwelche YouTube-Botschaften, kennen aber das Wort Gottes gar nicht mehr. Und dann können uns die Menschen verführen mit allen möglichen Theorien. Aber es ist wichtig, dass wir ein festes Fundament haben und das Wort Gottes persönlich auch kennen. Weil nur das Wort Gottes ist Geist und Leben. Ohne dass wir das Wort Gottes lesen für uns, aufnehmen, empfangen wir die Kraft aus dem Wort nicht. Und irgendwelche Bücher und irgendwelche Botschaften können uns nicht das vermitteln, was uns das Wort Gottes vermittelt. Geist und Leben. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der sich die Menschen für sehr aufgeklärt und gebildet halten, glauben viele selbst zu wissen, was richtig und falsch, gut und böse sei. Also wir entscheiden selbst, wir wissen schon, was richtig ist. Nein, wir müssen uns demütigen und sagen, Gott, wir wissen es eben nicht. Schauen wir uns diese Welt an, wie die Menschen sich gegenseitig verletzen und missachten die Menschenwürde und die Achtung vor dem Leben überhaupt. Wir müssen zugeben, wir haben versagt mit unseren Werten. Wir brauchen die Werte Gottes. Wir brauchen den Maßstab des Wortes Gottes, sonst sind wir verloren. Gott braucht uns eigentlich gar nicht strafen, er muss uns nur uns selbst überlassen. Wir schaffen das schon. Wir bringen uns schon dorthin, wo der Fürst dieser Welt uns haben möchte. In den Staub, mit der Nase nach unten. So, wir schauen uns ein paar Grundordnungen dieser Welt an und die Konsequenzen der Missachtung. Ich habe mir gedacht, vielleicht hilft uns das zu verstehen, wie es Gott geht, wenn wir sein Gesetz, nämlich sein Gebot, ständig missachten, ignorieren oder außer Kraft setzen, weil wir es besser wissen oder in Frage stellen, weil sich die Schrift sowieso widerspricht. Ich muss sagen, seitdem wir so intensiv das Wort Gottes studieren, stellen wir fest, das Wort Gottes widerspricht sich an keiner Stelle. Das ist so phänomenal, wie diese 66 Bücher alle zusammenfließen, alle zusammenkommen zu einer Wahrheit Gottes. Das ist phänomenal und ich wünsche uns allen, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen. Gut, wir schauen uns einige Grundordnungen dieser Welt an, welche Ordnungen diese Welt hat und was die Konsequenzen sind, wenn wir diese Grundordnungen missachten. Nun, dazu wollen wir uns einmal mit den Grundordnungen unserer heutigen modernen Welt auseinandersetzen. Es gibt ja die verschiedenen Gesetze und Bestimmungen. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass Deutschland mehr als alle umliegenden europäischen Länder Gesetze und Bestimmungen hat. Mehr als alle anderen zusammen. Also wir sind schon ein sehr ordentliches Volk, was das betrifft. Nehmen wir einmal das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Es wurde am 23. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat in Bonn ausgefertigt und verkündigt. Jetzt müssen wir wissen, der Zweite Weltkrieg war 1945 zu Ende, der liegt 4 Jahre zurück, nicht ganz. Und jetzt haben die hier ein Grundgesetz für das deutsche Volk formuliert. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Präambel, die noch gilt. Das europäische Grundgesetz beinhaltet es nicht mehr. Aber im deutschen Grundgesetz ist noch folgende Präambel enthalten, das ist interessant. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, das steht im deutschen Grundgesetz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, aber diese Welt hat keinen Frieden, das ist eine Illusion. Weil der Friedefürst ist im Himmel. Und der Fürst dieser Welt mag alles, nur den Frieden nicht. Aber das ist eine Illusion. Aber immerhin im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen und von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied, Deutschland war besiegt, Wir waren den Siegermächten unterworfen. Jetzt möchten sie natürlich wieder gleichberechtigt sein, ist klar. In einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also das Volk hat sich ein Grundgesetz gegeben. Aber ist sich bewusst der Verantwortung vor Gott. Das ist schon interessant und sollte uns zu denken geben. Im Artikel 1 heißt es dann unter anderem, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Es gibt in Deutschland ein geltendes Recht, das Grundgesetz des deutschen Volkes. Nun noch ein kleiner Auszug, ich möchte hier nicht zu weit ausholen, aber doch ein Fundament legen, dass wir verstehen, es gibt Gesetze in dieser Welt und wenn wir die übertreten, gibt es Konsequenzen. Welche Konsequenzen, schauen wir uns gleich an. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also ist ganz klar, soziale Dienste ist uns in unserem Grundgesetz verankert. Wir haben soziale Verantwortung. Das deutsche Volk hat soziale Verantwortung als Staatsgebilde. Demokratisch. Die Mehrheiten haben Recht im demokratischen Staat. Das ist bei Gott anders. Da hat nur Gott Recht. Immer die Mehrheit. Das ist total anders. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist ja klar. Darum sagen wir, ein Politiker, wenn er wirklich von Neuem geboren ist, wenn er versteht die Ordnungen Gottes, dann muss er sein Mandat abgeben. Warum? Weil ein Politiker ist vom Volk gewählt, um den Willen des Volkes durchzusetzen. Aber wir als Himmelsbürger, von Neuem geboren, wir haben den Willen Gottes durchzusetzen. Und das muss ein Politiker, wenn er wirklich Christ ist, von Neuem geboren ist, dann muss er sagen, ich muss mein Mandat niederlegen. Ich kann nicht mehr den Willen des Volkes vollziehen, sondern ich muss den Willen Gottes tun, meines Vaters im Himmel. Ich bin hier nur noch Pilger und Durchreisender. Verstehen wir, Geschwister? Das ist so wichtig, dass wir diese Konsequenzen verstehen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist dann die verfassungsgemäße Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Wir müssen uns vorstellen, es gibt hier eine Gewaltenteilung in Deutschland, weil der Mensch mit Macht nicht umgehen kann. Darum müssen wir die Macht aufteilen. Darum ist es so gefährlich, wenn ein Gewaltherrscher, ein Despot alle Macht in sich vereinigen kann. Nein, wir haben in unserer Demokratie haben wir Gewaltenteilung. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ich zitiere das deutsche Grundgesetz in Verantwortung vor Gott. Obwohl hier alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, gibt es die sogenannte Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive, Judikative. Das bedeutet Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsprechung. Die Politik mit der Gesetzgebung, die Polizei mit dem Vollzug und die Rechtsprechung, die Richter mit eben der Ausübung des Rechtes, mit dem Richterspruch des Rechtes. Wenn jemand gegen das geltende Recht verstößt, wird er bestraft und zwar gemäß des geltenden Rechts. Die Richter werden immer nur Recht sprechen auf Basis unserer Gesetze. Diese Bestrafung kann sehr unterschiedlich ausfallen, bis hin zur Gefängnisstrafe. Das Gleiche gilt für das bürgerliche Gesetzbuch, BGB, oder die Straßenverkehrsordnung. Da werden wir es gleich klar verstehen, was hier gemeint ist. Nehmen wir an, jemand würde die Straßenverkehrsordnung ignorieren und bei Rot über die Ampel fahren. Ich kann mich gut erinnern, wir waren einmal in Brasilien. Und in Brasilien, wenn du Auto fährst, da interessiert die rote Ampel niemanden. Da fährt der, der die besseren Nerven hat. Ob rot oder grün, ist dort wurscht. Also wir haben uns manchmal die Augen zugehalten und haben nur noch gedacht, wann wird es krachen. Aber die haben da die Coolness, die fahren, ob rot oder nicht rot, ist da wurscht. Aber hier geht es nicht, bei uns geht es nicht. Ja, wenn jemand hier die Straßenverkehrsordnung ignoriert und bei Rot über die Ampel fährt, Wenn er erwischt wird, wenn er nicht erwischt wird, hat er Glück gehabt, aber wenn er erwischt wird, wird er verwarnt und muss ein Bußgeld zahlen. Ich habe gestern nachgeschaut, das ist ganz erheblich. Also das hängt davon ab, ob da noch eine Sachbeschädigung passiert ist oder nicht. Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog sind das mindestens 90 Euro und bei Gefährdung mit Sachbeschädigung 360 Euro. Also wenn du bei Rot über die Ampel fährst und du wirst erwischt, sind mindestens 90 Euro ist das Mindeste und bei Gefährdung Sachbeschädigung 360 Euro. Die weiteren Konsequenzen sind 1 Monat Fahrverbot, je nach Tatbegehung, Führerschein weg, Geldstrafe, Führerscheinentzug, Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c Strafgesetzbuch sind möglich. Also wir sehen hier, wenn wir uns hier gegen das geltende Recht durchsetzen und übertreten das Recht, dann werden wir bestraft. Wie ernst ist Gott sein Wort? Wir fassen zusammen, wir stellen fest, wenn in Deutschland jemand die herrschenden Gesetze übertritt, gibt es Strafe. Bis zu Gefängnis. Todesstrafe gibt es bei uns nicht mehr, aber Gefängnis. Gefängnis gibt es. Ja, und das ist schnell da. Jetzt kommen wir zu Gott und seinem Wort, seinem Gesetz und seinem Gebot. Wie ist es denn bei Gott? Wie ernst nimmt Gott sein Wort? Wie steht es da mit uns als Kinder Gottes, als Himmelsbürger? Was glauben wir? Wie geht Gott damit um, wenn wir sein Gesetz, also seine Gebote, sein Wort missachten? Wie wird Gott damit umgehen? Ja, wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es. Schau doch in die Heilige Schrift, schau doch in der Bibel nach, wie das war, wenn das Volk Gottes die Gebote missachtet hat. Im Alten Bund und im Neuen Bund. Im Alten Bund war, wenn das Volk ungehorsam war, der Segen weg. Im Alten Bund, wenn das Volk weiterhin ungehorsam war, hat Gott die Feinde von Israel mobilisiert und die haben sie überwältigt und weggeführt und ihre Häuser zerstört und so weiter, mit allen Konsequenzen. Im Neuen Bund scheint es so, jetzt leben wir im Zeitalter der Gnade, ja, da ist die Rache Gottes nicht so hautnah. Ja, aber die Konsequenz ist viel, viel schlimmer. Viel schlimmer. Warum? Weil wir den Geist Gottes in uns haben. Wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, wir sind von Neuem geboren, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir haben eine neue Natur. Und wenn wir jetzt die Gesetze, die Gebote Gottes übertreten, ist die Konsequenz viel schlimmer, weil ewig, wir werden unser himmlisches Heil verlieren. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, nein, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist eine Lüge, die wir im Wort Gottes so nie und nimmer bestätigt finden. Das glaubt es nicht, bitte. Weil ein schlechter Baum, wenn er keine Frucht bringt, wird umgehauen, ins Feuer geschmissen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn wir keine Frucht bringen, werden die Reben abgeschnitten, ins Feuer geschmissen. Ist dir das bewusst? Lass dich doch nicht auf die Lüge ein, dass du dein Heil nicht verlieren kannst. Das ist eine Lüge. Die Konsequenz von uns Kindern Gottes, die wir versiegelt sind mit Gottes Geist, die wir deswegen wieder zurückbekommen haben, was Adam verloren hat durch die Sünde, wo Gott in den Menschen seinen Odem hineingehaucht hat, seinen Geist. Und den hat er verloren bei der Sünde. Aber wir haben das zurückbekommen. Wir sind jetzt wieder Kinder Gottes. Gottes Natur ist in uns. Unsere alte fleischliche Natur ist mit Christus am Kreuz gestorben, begraben. Und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben. Und umso ernster nimmt Gott jetzt ungehorsam. Verstehen wir, Geschwister? Da kommen die falschen Propheten und sagen, du lebst in der Gnade, ist nicht so schlimm. Dann lies bitte die Bibel selber. Wir haben sie gelesen. Gott ist da ganz konsequent. Ja, Gott ist die Liebe. Aber er ist auch die Gerechtigkeit. Und wir werden das anschauen. Geschwister, ich möchte uns da ermahnen. Gott ist nicht lasch. Wie steht es da mit uns als Kinder Gottes? Als Himmelsbürger? Was glauben wir? Wie geht Gott damit um, wenn wir sein Gesetz, also seine Gebote, sein Wort missachten? Und Geschwister, das ist ja nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben. Wir haben alles wieder abgeschrieben aus der Schrift. Wir haben alles abgeschrieben aus der Bibel. Copyright by Jesus Christ. Das ist nicht unser Copyright. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Glauben wir, Gott nimmt es schon nicht so ernst? Er ist ja schließlich gnädig, barmherzig und von großer Güte. Ja, natürlich. Da gibt es aber ein großes Aber. Ja, Gott ist die Liebe und er ist unendlich barmherzig für diejenigen, die sich an seine Gebote halten und Liebe zu Gott, und jetzt hör zu, und Liebe zu seinem Wort haben. Hast du Liebe zu dem Wort Gottes? Liebst du das Wort Gottes? Ist es für dich Geist und Leben? Ist es für dich Gott selbst? Weil Gott spricht zu uns durch sein Wort. Diese vielen Visionen, Jesus-Erscheinungen, Engelerscheinungen, vielen Visionen, die lasse ich jetzt mal beiseite gestellt. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort, durch sein Wort, durch sein Wort. Wir haben das Vollkommene. Weißt du, was das Vollkommene ist aus dem Sinn der Heiligen Schrift? Das Vollkommene ist das ganze Wort Gottes, uns offenbart. Von 1. Mose bis zur Offenbarung. Dort haben wir den gesamten Willen Gottes. Nein, der Mensch will wieder Erscheinungen, Visionen haben und möchte ganz aktuell und so weiter. Gestern hat mir jemand einen Link geschickt aus der Schweiz von einer über 90-jährigen Frau, die im Jahr 1968 eine Vision gehabt hat, eine offene Vision. Und da wird das ausgebreitet und vorgetragen und was da alles wichtig ist und dass dann der Dritte Weltkrieg dann und dann beginnt und so weiter. Das ist alles so ablenkend von dem, was Gott wirklich für uns vorbereitet hat. Lassen wir uns da auf sowas nicht ein, Geschwister. Wichtig ist für uns nur das eine, das Wort Gottes. Und da steht alles drin, wie es sein wird in der Endzeit. Wir brauchen keine Prophetien mehr, was in der Endzeit passieren wird. Wir haben alle Offenbarungen, alles, was uns Gott mitteilen wollte, hat er uns mitgeteilt. Lassen wir uns doch nicht in die Irre führen von diesen falschen Propheten. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Gott sagt, sein Wort ist vollkommen. Wer nur einen Buchstaben hinzufügt, dem werden alle die Strafen hinzugefügt, die in diesem Buch beschrieben sind. Wer etwas weglässt, dem wird Gott alles wegnehmen, was er uns zugesagt hat als Kinder Gottes. Verstehen wir, das Wort Gottes ist abgeschlossen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Wir haben alle Offenbarungen. Dass Gott einmal persönlich zu dir, zu deinem Herzen sprechen kann, das ist ja unbenommen. Aber nicht für die Welt, nicht für den Leib Christi. Dort ist alles offenbart. Aber wir müssen auch verstehen, dass Gott nicht nur die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit ist. Ja, Gott ist die Liebe. Aus Liebe zu uns ist er in seinem Sohn Mensch geworden, ist für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen. Das ist die Liebe Gottes. Unglaublich, unfassbar, unmenschlich. Aber Gott ist auch die Gerechtigkeit. Wenn wir nur die Liebe anschauen, dann haben wir nur die halbe Wahrheit und das ist wieder ganze Lüge. Wir dürfen uns nicht auf die halbe Wahrheit einlassen. Wir wollen uns dazu einige sehr ernste Worte aus dem Hebräerbrief anschauen. Hebräerbrief, gell, ist Neues Testament. Dazu heißt es unter folgender Überschrift, der Wankelmütige wird gewarnt. Die jüdischen Opfer haben ihre Kraft verloren. Jetzt gilt entweder Christus oder Gericht. So steht es in meiner Bibel als Überschrift über die Schriftstelle, die ich jetzt gleich lese. Jetzt gilt entweder Christus oder Gericht. Entweder hast du Christus als deinen Herrn angenommen. Das bedeutet, du bist ihm gehorsam. Er sagt jetzt, was für dich entscheidend ist. Er hat dein Leben geplant und du bist jetzt gehorsam, so wie Jesus Christus gehorsam ist. Er sagt, bleib in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Wenn du in der Liebe Christi bleiben möchtest, in der Liebe Gottes bleiben möchtest, musst du seine Gebote halten. Ja, andere zitieren dann Römer 8, 28, Sven, ja, vom Mittwoch, war eine sehr schöne Frage von dir. Alles dient uns zum Besten, das ist, was wir kennen, Römer 8, 28. Aber das ist wieder die halbe Wahrheit. Da heißt es nämlich wirklich die ganze Wahrheit, alle, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Wenn du Gott liebst, dient dir alles zum Besten. Wenn nicht, dann nichts. Das ist die ganze Wahrheit. Die Voraussetzung ist, dass du Gott liebst und sein Wort liebst. Hebräer 10, 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, ja, Gott ist doch gnädig, jetzt komm, so eng, du bist schon wieder gesetzlich. Ja, Moment, es gibt das Gesetz Christi. Aus Liebe wollen wir gehorsam sein. Im Alten Bund waren die wegen der Strafe und wegen des fehlenden Segens gehorsam. Aus Furcht waren die gehorsam. Wir heute sind aus Liebe gehorsam, weil Gott aus Liebe sein Leben gegeben hat, wollen wir aus Liebe das zurückgeben. Und der neue Bund ist ein Bund, Leben für Leben. Gott hat sein Leben gegeben, jetzt gibst du dein Leben. Und wer sagt nein, das ist kostenlos, dann kennst du die Wahrheit nicht, dann bist du betrogen. Weil der neue Bund hat einen Preis. Das ist dein altes, elendes Leben. Das musst du ans Kreuz bringen mit Christus. Und dann gibt dir Gott ein verherrlichtes neues Leben. Das ist die Wahrheit. Geschwister, wir finden nichts anderes im Wort. Forsche nach. Bitte versichere dich dieser Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Ohne Tod kein neues Leben. Unser altes Wesen, die alte Natur, das sündige Fleisch muss mit Christus ans Kreuz, sonst gibt es kein neues Leben. Das ist die Wahrheit. Sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Verstehen wir, warum ich vorhin gesagt habe, im neuen Bund ist die Konsequenz, wenn wir ungehorsam sind, viel schärfer und endgültiger als im alten Bund. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wir lesen im Neuen Testament, aber das hören wir von den Kanzeln nicht. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Verstehen wir, Geschwister, was hier das Wort Gottes sagt? Im alten Bund hat, wenn jemand das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, übertreten hat, auf zwei oder drei Zeugen hin gesteinigt werden müssen. Jetzt haben wir aber neues Leben aus Gott empfangen. Wir haben die Kraft, aus Liebe den Geboten Gottes gehorsam zu sein. Wenn wir jetzt mutwillig sündigen, haben wir kein Opfer mehr. Das führt diese Lüge, einmal gerettet, immer gerettet, sofort, ad absurdum, sofort, sofort. Lassen wir uns doch da nicht täuschen, Geschwister. Also ich führe kein Leben in Furcht, aber ich habe Ehrfurcht vor dem allmächtigen Schöpfergott, in Ehrfurcht vor ihm, seiner Heiligkeit. Aus seiner Kraft gestalte ich mein Leben, in Ehrfurcht und Verantwortung ihm gegenüber. Ich fürchte mich nicht, ganz im Gegenteil, ich freue mich, weil ich weiß, weil ich Gott liebe, muss alles mir zum Besten dienen. Das ist das Schöne. Weil ich Gott liebe, muss alles mir zum Besten dienen, egal was passiert. Gott, ich kann loslassen, ich muss nicht jetzt sauer sein auf Menschen, über Nachbarn oder über Kollegen oder über irgendwen, sondern ich kann sagen, danke Gott, dass du erlaubt hast, dass der und der Mensch mich jetzt soeben verletzt hat. Weil ich weiß, es wird mir zum Besten dienen. Es wird mir zum Besten dienen. Gott, ich verstehe es jetzt momentan nicht. Mein Fleisch sagt, schlag zurück. Lass dich nicht auf dir sitzen. Aber mein Geist sagt, nein, nein. Vertraue drauf. Sein ist die Rache. Vertraue es Gott an, deinem himmlischen Vater. Der hat das ja genau beobachtet alles. Der hat das ja zugelassen, sonst wäre es ja nicht passiert. Danke Gott für den Menschen, dem er erlaubt hat, dich so zu verletzen. Danke Gott dafür und bete für diesen Menschen. Weißt du, warum du es beten sollst für den Menschen? Weil den hat gerade soeben der Teufel bewegt, dich zu verletzen. Irgendwie hat Gott das dem Teufel erlaubt, hier dich zu verletzen. Bete für diese arme Seele, dass er errettet wird, dass der Teufel ihn nicht mehr als sein Werkzeug gebrauchen kann. Und danke Gott für die Gelegenheit, eben dich zu stärken aus der Einsicht, dass Gott alles in seinen Händen hält, dass du loslässt und dich nicht selber rächst. Rächt euch nicht selbst, mein ist die Rache, sagt Gott. Jesus sagt am Kreuz noch, betet er für seine Peiniger, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. Stephanus, der gesteinigt wird, kurz vor seinem Tod, sagt der Vater, vergib ihnen. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das kann ein Mensch nicht. Das kann nur ein Mensch, wenn der Geist Gottes ihn dazu bewegt und ihm die Kraft gibt. Wir können das nicht. Wir müssen Bankrotterklärung abgeben für unsere Liebe und Gerechtigkeit. Wir müssen sagen, Gott, ich würde zurückschlagen, mich rächen, aber aus deiner Kraft heraus kann ich loslassen, abgeben und sagen, in deine Hände befehle ich das. Und das hat der Stephanus gesagt, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieser Schriftstelle voraus, dieser ernsten Schriftstelle im Hebräerbrief, wo es heißt, denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Und wiederum, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, wenn du ungehorsam warst, wenn du das Blut Jesu mit Füßen getreten hast, dann wird es furchtbar sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn du das Gnadenangebot des Kreuzes abgelehnt hast, ignoriert hast, wenn du Gott wegdiskutiert hast, oder dann ist es furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sagt die Heilige Schrift in Hebräer 10, 31. Dieser Schriftstelle vorausgehen allerdings folgende herrlichen Worte. Hebräer 10, 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Ihr müsst euch vorstellen, im Alten Bund durften ins Allerheiligste nur einmal im Jahr der hohe Priester gehen, durch den Vorhang. Und der Vorhang ist zerrissen, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und wir haben jetzt Zugang zu Gott. Wir dürfen zu Gott in den himmlischen Thronsaal stürmen im Geist und dürfen mit dem Vater reden und Gemeinschaft haben. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu, aber er erwartet von uns Gehorsam. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Darum haben wir die Botschaft vorbereitet, der Adnan und ich. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist es, was unser Auftrag ist, hier als Älteste in der Gemeinde, aufeinander Acht zu haben. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, die auf dem Weg nach Frankreich sind, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Jetzt kommen wir zum Punkt Furcht und Ehrfurcht. Wir werden hier ermutigt und ermahnt, aufeinander Acht zu haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das bedeutet natürlich in erster Linie, dass wir uns an dieses Gesetz Gottes und seine Gebote und damit an sein Wort halten. Ja, dass wir sein Wort lieben und gehorsam sind. Verstehen wir, Geschwister, ich möchte es nochmal betonen. Im neuen Bund haben wir ein neues Leben empfangen, den Geist aus Gott. Und jetzt ist die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. Und jetzt wollen wir aus Liebe zu Gott die Gebote halten, nicht aus Furcht. Das ist ein Riesenunterschied, weil wir Gott lieben, weil wir sein Wort lieben. Sein Wort ist sein Gebot und weil wir wissen, dass sein Wort alles zum Besten führen wird. Aus dem Grunde wollen wir aus der Kraft der Liebe sein Wort halten. Das ist wie wenn ein Mann und eine Frau sich lieben. Ein Mann wird aus Liebe zu seiner Frau auf das achten, was seine Frau liebt. Und wird das vermeiden, was seine Frau hasst, nicht liebt. Aus Liebe. Und die Frau genauso, aus Liebe zu ihrem Mann, wird sie vermeiden, was ihn verletzen könnte, was er hasst. Weil sie ihn liebt. Nicht, weil sie Angst hat, dass er sie schlägt, wenn sie nichts zum Mittagessen gekocht hat. Ja, das wäre traurig. Nein. Sie lieben sich und deswegen möchten sie gerne das tun, was der andere liebt und nicht das tun, was der andere hasst. Es bedeutet natürlich in erster Linie, dass wir uns an dieses Gesetz Gottes und seine Gebote und somit an sein Wort halten. Ja, dass wir sein Wort lieben und gehorsam sind. Geschwister, bitte ja nicht falsch verstehen diese Botschaft. Ich möchte uns ermutigen, ermahnen, aus Liebe zu Gott sein Gebot zu halten, weil es wird uns zum Besten dienen. Es wird uns ein Leben in Frieden geben, in Freude. Ich kann es für mich nur bestätigen. Ich bin jetzt 35 Jahre, lebe ich dieses Leben. Ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Ich möchte es nicht mehr haben. Und ich bin Gott so dankbar für dieses neue Leben. Und ich kenne das alte Leben. Glaub's mir, ich kenne das alte Leben. Ich habe alles genossen, was diese Welt zu bieten hat. Aber ich möchte es nicht mehr haben. Wir sollen und dürfen uns nicht fürchten vor Menschen oder den finsteren Mächten. Wir sollen keine Angst haben. Vor Gott schon gleich gar nicht. Es sei denn, wir sind widerspenstig und ungehorsam und rebellisch. Dann müssen wir Gott fürchten. Aber vor den Menschen und den finsteren Mächten dieser Welt dürfen wir uns nicht fürchten, weil Gott ist mit uns. Wenn wir uns fürchten vor Menschen oder vor dem Teufel, wenn wir uns da fürchten oder seinen Machenschaften, dann haben wir keinen Glauben. Geschwister, ich möchte uns ermutigen, dass wir keine Furcht vor Menschen haben oder vor den finsteren Mächten. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und der Teufel kann nichts machen, was Gott ihm nicht erlaubt. Verstehen wir? Ja, der Teufel ist der Fürst und Machthaber dieser Welt. Aber er kann den Kindern Gottes gegenüber nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Und was Gott ihm erlaubt, wird uns immer zum Besten dienen. Warum? Weil wir Gott lieben. Da schließt sich der Kreis. Verstehen wir das, Geschwister? Wir sollen und dürfen uns nicht fürchten vor Menschen oder den finsteren Mächten. 2. Chronik 32,7: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht. Und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Wir fürchten uns nicht vor einem dritten Weltkrieg. Wenn ein dritter Weltkrieg jetzt beginnen sollte, fürchten wir uns nicht. Warum nicht? Weil Gott mit uns ist. Wir können uns nicht verhindern, wenn Gott dem Teufel erlaubt, einen dritten Weltkrieg zu entfachen. Können wir es nicht verhindern, wenn Gott doch das zulässt. Und wir sollen uns nicht fürchten. Wir müssen uns nicht fürchten. Seid mutig und stark, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als ihm. Gott hat doch seine Engel um uns gestellt. Die beschützen uns. Du musst keine Angst haben. Es passiert nichts, was der himmlische Vater nicht sehen würde. Es passiert nichts, was der himmlische Vater nicht zulassen würde. Nichts, nichts. Fürchte dich doch nicht. Vertraue doch Gott. Wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Gott uns in jeder Situation beisteht. Jeremia 42,11: Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr euch jetzt fürchtet. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr. Er sagt es zweimal. Denn ich bin mit euch, um euch aus seiner Hand zu retten und zu befreien. Gott ist mit uns. Was kann uns ein Mensch tun? Und wenn er uns erschießt, dieser Mensch, dann sind wir halt ganz schnell beim Herrn im Himmel. Er erschießt mich. Dann bin ich jetzt sofort beim Herrn. Sie wollten Jesus immer wieder umbringen. Aber Gott hat es nicht erlaubt und er ist mitten hindurchgegangen, lesen wir immer wieder. Er ist mitten hindurchgegangen. Erst wo die Zeit da war. Und wenn Gott jetzt einem Rebellen erlaubt, mich zu erschießen, dann hat Gott meine Zeit so festgelegt. Und da habe ich keine Angst davor. Gott, meine Zeit steht in Gottes Hand. Ich habe keine Angst davor, dass mich jemand erschießt. Oder mit einem Sprenggürtel in die Luft sprengt. Ich habe keine Angst davor. Hab keine Angst. Wenn du Glauben an Gott hast und an sein Wort, hast du keine Angst. Du hast keine Angst. Du fürchtest nur noch Gott. Sonst nichts und niemanden mehr. Nichts mehr. Was kann ein Mensch mehr tun? Aber wir sollen uns fürchten, Klammer auf, Ehrfurcht haben vor dem, der einmal der Richter eines jeden Menschen sein wird. Den einen zum ewigen Heil und den anderen zur ewigen Verdammnis. Gott ist der Richter jedes Menschen, jedes. Jeder Mensch muss vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Und dieser Richterstuhl, da sitzt Christus drauf, weil er sagt, ihm ist alles Gericht übergeben. Auch, glaube ich, auf dem großen weißen Thron. Der Vater hat mir das Gericht übergeben, dem Menschensohn übergeben. Jeder Mensch wird sich vor Gott als Richter verantworten. Hiob 19,29, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn das Schwert ist der Grimm, der über die Sünden kommt, damit ihr erkennt, es gibt einen Richter. Wir müssen Ehrfurcht haben vor dem, der Gewalt hat über Leib und Seele. Der Teufel hat nur Gewalt über den Leib, aber Gott hat Gewalt über Leib und Seele. Und fürchtet euch nicht vor denen, Matthäus 10,28, Jesus spricht hier. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Gemeint ist nicht Satan, wie viele vermuten, sondern Gott, der allein Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Der Teufel hat keine Macht, dich in die Hölle zu werfen. Diesen Richterspruch kann nur Gott aussprechen. Ob du in die Hölle oder in den Himmel gehst, kann nur Gott aussprechen. Der Teufel kann dich verführen, dass Gott diesen Richterspruch aussprechen muss. Aber in die Hölle kann nur Gott werfen. Er allein hat Macht, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Verstehen wir, Geschwister, warum ich oben drüber geschrieben habe? Ehrfurcht. Furcht und Ehrfurcht. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Darum sage ich, wenn Gott erlaubt, dass ein Rebell mich erschießt, da fürchte ich mich nicht, weil der kann nur meinen Leib töten. Meine Seele ist sofort bei Gott. Aber vor ihm muss ich mich fürchten, Ehrfurcht haben, weil er kann meine Seele in die ewige Verdammnis werfen. Unser Herr Jesus sagte dazu weiter, Lukas 12,5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt, also Ehrfurcht haben sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Jesus sagt uns, wir sollen Gott fürchten, Ehrfurcht vor Gott haben, weil er kann bestimmen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das kann der Teufel nicht, auch andere Menschen nicht. Das kann nur Gott. Und der Apostel Paulus schreibt schließlich an die Korinther folgende Worte. 2. Korinther 5,10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wenn du und ich, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, geht es nicht um ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Nein, weil sonst, wenn du in die ewige Verdammnis kommst, kommst du gar nicht vor den Richterstuhl Christi. Dann hast du Teil an der letzten Auferstehung zum Gericht. Derjenige, der das Recht hat, vor dem Richterstuhl Christi zu erscheinen, dort geht es nicht um Tod und Leben für die Ewigkeit. Dort geht es nur um eines, um Lohn. Um Lohn. Was hast du mit den Talenten gemacht, die Gott dir anvertraut hat? Hast du es vergraben? Hast du dein Leben gelebt? Schade. Du bist vielleicht nicht verloren gegangen, weil du dich immer wieder besonnen hast. Aber du hast deinen ewigen Lohn verloren. Wie schade. Nimm doch das Talent, das Pfund, das Gott dir gegeben hat und wuchere damit, dass du nicht mit leeren Händen dastehst. Wie beschämend, wenn wir dann vor dem Richterstuhl Christi stehen mit leeren Händen und sagen, Herr, du hast mir Talente gegeben, aber ich habe es vergraben. Wie beschämend. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen oder überzeugen wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Liebe Geschwister, hier im Gemeindesaal und draußen übers Internet. Ich hoffe aber mit dem Apostel Paulus, euch in euren Gewissen offenbar zu sein. Mit dieser Wahrheit aus dem Wort Gottes. Lass dieses Wort zu deinem Gewissen sprechen und beruhige dein Gewissen auch und sage, ja, die Gnade Gottes ist für mich gültig, weil ich gehorsam bin, weil ich sein Wort kennen, lieben und halten will. Und wenn das bisher nicht war, kein Problem, sag es zu Gott. Gott, verzeih mir, ich will jetzt dein Wort halten, gib mir die Kraft und ich will dein Wort lieben, ich will dein Wort aufnehmen, ich will es lesen, studieren. Ich will dein Wort kennenlernen und die Kraft aus deinem Wort und will aus dieser Kraft leben. Lasst uns folgendes Wort beherzigen. 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Verstehen wir, Geschwister, das, was ich vorhin gesagt habe? In dem Moment, wo du und ich in diese Welt hineingeboren werden, in dem Moment werden wir in das System der Finsternis hineingeboren. Wir sind automatisch mit der Geburt, und hör das gut an, mit der Geburt ist jeder ein Kind des Teufels. Weil der Gott dieser Welt ist der Teufel. Und darum sagt Jesus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Jeder Mensch, der hier lebt und nicht von Neuem geboren ist, aus dem Wort und dem Geist Gottes, ist automatisch ein Kind des Teufels. Lassen wir uns doch da nichts vormachen. Die Schrift sagt, er ist der Fürst und der Gott dieser Welt. Das haben wir ja nicht gesagt. Jeder, der nicht von Neuem geboren ist, jeder, der nicht seine alte Natur mit Christus gekreuzigt hat, mit ihm gestorben und auferstanden ist zu einem neuen Leben, jeder, der nicht von Neuem geboren ist, ist ein Kind des Teufels. Es gibt keine Grauzone. Humanistische, buddhistische, kommunistische, hinduistische Grauzone. Es gibt keine. Es gibt nur, aus dem Reich der Finsternis sind wir versetzt in das Reich des Lichtes. Entweder bist du im Reich des Lichtes oder im Reich der Finsternis. Lass dir doch keine Illusionen und Lügen vorstellen. Dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind, und für alle ist er gestorben, damit die, nämlich du und ich, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Gott hat einen Anspruch auf dich und auf mich. Warum? Weil er uns geschaffen und erlöst hat. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir haben unsere alte Natur, die Natur des Teufels ist, abgelegt. Und zum besseren Verständnis, es gibt ein Schwein und ein Schaf. Jetzt kannst du sagen, ja, ein Schwein, da gibt es aber dreckige Schweine und gereinigte, saubere Schweine. Bleibt ein Schwein, oder? Ob dreckig oder sauber, Schwein ist Schwein. Es sei denn, du bist von Neuem geboren und bist als Schaf zur Welt gekommen. Dann bist du kein Schwein mehr. Aber ob du ein dreckiger Schwein oder ein sauberer Schwein bist, du bist ein Schwein, und Schweine kommen halt nicht in den Himmel. Das ist das Problem. Und der Humanismus und der Buddhismus, der möchte die dreckigen Schweine immer ein bisschen sauberer machen. Aber das nutzt nichts. Es bleibt ein Schwein. Der Mensch ist nicht gut, Geschwister. Das ist eine Lüge, die aus der Tiefe der Hölle kommt. Der Mensch ist nicht gut. Er ist verdorben von Grund auf. Und Gott repariert da nichts. Gott veredelt nicht das Schwein mit einem Schokoladenüberzug. Das Schwein muss sterben. Und dann kann ein Schaf auferstehen. Zweiter Korinther 5, 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte oder Botschafter an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lebt doch in Frieden mit Gott. Wenn du gesündigt hast, tue Buße, kehr um. Gott vergibt dir, er ist wirklich gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Aber nur für diejenigen, die umkehren. Diejenigen, die trotzig weitergehen und sagen, ja, wenn es Gott überhaupt gibt, was kann er mir vorwerfen? Ja, hin und wieder betrüge ich meine Frau oder meinen Mann. Hin und wieder belüge ich Geschäftspartner. Aber so schlimm ist es doch auch nicht. Ja? Ich habe niemanden umgebracht. Was kann Gott mir schon antun? Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich habe festgestellt, Geschwister, wenn jemand sagt, er ist Christ, und wenn jemand wirklich von Neuem geboren ist, ja, er kann sündigen, aber er kann die Sünde nicht mehr genießen. Der Genuss der Sünde ist dahin. Dann hör doch auf zu sündigen, weil du bist im Elend. Dein Elend. Wenn du gesündigt hast, kehr sofort um zu Gott. Und dann ist er gerecht. und gnädig, dass er uns vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ist er treu und gerecht. Du kannst es eh nicht mehr genießen, die Sünde. Hör doch auf, leb doch im Frieden mit Gott. Das Wort Gottes ist unsere einzige Basis und damit wollen wir schließen dann. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ja, wir haben es erlebt, wenn Menschen hier sitzen, die in Sünde leben, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, weil das Wort Gottes schneidet, so oft du das Wort hörst, schneidet es bei dir und wird dich zu einer Entscheidung drängen, entweder Buße zu tun oder du kannst es hier nicht aushalten. Weil hier wird das wahre Wort Gottes verkündigt und es ist Geist und Leben und es ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Du kannst dich mit deiner Sünde im Wort Gottes nicht aufhalten. Es wird dich vor eine Entscheidung stellen, entweder Buße zu tun oder du kannst es nicht mehr ertragen. Weil das Wort Gottes hat Wirkung. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ist in der Lage, uns sowohl zu informieren, als auch zu korrigieren, zu leiten und Richtung zu geben. Gott spricht heute durch sein Wort zu uns. Und du musst sein Wort kennen, um seinen Willen zu kennen. Wir werden aufgefordert zur Absonderung und Reinigung von der Welt. 2. Korinther 6, 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Machen wir uns doch nicht dieser Welt gleich, Geschwister. Wer diese Welt liebt, liebt Gott nicht, sagt die Schrift an anderer Stelle. Es geht nicht um die Blumen und die Berge, ich habe es letztes Mal erst gesagt. Es geht darum, die Natur und das Wesen dieser Welt zu lieben, die Sünde dieser Welt. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, das meint Gott. Die Welt dürfen wir lieben, die Schöpfung, die Berge, die Blumen, die Bienen, die Vögel, das Gezwitscher, herrlich. Aber das Wesen dieser Welt, das meint er. Sondert euch ab, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Das heißt, wenn du dich nicht absonderst, wird Gott dich nicht annehmen. Das ist doch der Umkehrschluss. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Du wirst ihm Sohn und Tochter sein. Und wer dich anfasst, fasst den Augapfel Gottes an. 5. Mose 26, 14. Ich bin der Stimme des Herrn meines Gottes gehorsam gewesen und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. Altes Testament. Wenn wir den Geboten Gottes nicht gehorsam sind, weil wir glauben, dass es Gott nicht so genau nehmen würde mit seinem Wort und dass wir uns selbst eine Meinung bilden könnten, weil wir ja so gebildet und weise sind oder weil wir uns an anderen Menschen orientieren, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Und wenn jemand irgendetwas verkündigt von der Kanzel, prüfe es am Wort Gottes. Mach es wie die Beröer, die alles geprüft haben am Wort. Prüfe alles. Glaub doch nicht jeden Schund. Und du musst wissen, dass der Teufel immer das Wort Gottes verwendet. Auch bei der Versuchung in der Wüste mit Jesus. Er hat das Wort Gottes verwendet. Aber er macht es raffiniert. Er nimmt 80% Fleisch und 20% Gift. Und aus einem vergifteten Brunnen kommt immer nur Gift, auch wenn es nur 20% sind. Prüfe es selber. Dazu musst du das Wort Gottes kennen. Das Wort Gottes ist absolut verbindlich. Gott hat einen Anspruch auf uns, weil er uns geschaffen und erlöst hat und weil er sein Leben für uns gegeben hat, Geschwister. Das sind ernste Wahrheiten, die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Sonst sind wir verführt, getäuscht. Liebe Geschwister, lasst uns nicht in den Irrtum verfallen, dass das Wort Gottes beliebig wäre und Raum für Interpretation lässt. Wir dürfen das Wort nicht interpretieren. Ich habe keine Meinung, nur die Meinung der Schrift. Wir, der Adnan und ich, wir haben keine Meinung. Und ich hoffe, du auch nicht. Weil es geht nicht um unsere Meinung. Weil die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Entweder hast du das Wort Gottes oder halt den Mund. Halt den Mund. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott alleine. Außer dem Wort Gottes ist nichts gut. Ist nichts gut. 2. Thessalonicher 2, 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Sehen wir das? Zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit kennen, sonst können wir nicht daran glauben. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Amen. Amen. So, an der Stelle wollen wir ändern. Ich darf jetzt das Streaming stoppen, verabschiede mich von allen, die jetzt übers Internet teilgenommen haben an unserem Gottesdienst. Und mein Gebet ist und unser Gebet ist, dass diese Worte Gottes in unser Herz fallen und unser Leben beeinflussen, dass wir geleitet sind durch das gute und mächtige Wort Gottes, das lebendig ist. Amen. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.